Wir begrüßen ganz herzlich alle, wo heute Abend sich nochmal aufgemacht haben, hierher zu kommen, uns im Christustreff zu besuchen und miteinander Christustreff zu feiern. Und da haben wir heute auch ein spannendes Thema, das heißt, kann man mehr als dankbar sein? Kann man mehr als dankbar sein? Ich begrüße dazu herzlich Pfarrer Reinhard Seyer aus Glatten und er möchte zu Anfang kurz was zu diesem Thema sagen.
Ja, dieses Thema, kann man mehr als dankbar sein? Ich weiß nicht, welche Gedanken Sie dabei haben, aber mir begegnet es sehr oft bei Besuchen, dass die Leute sagen, Herr Pfarrer, Hauptsache gesund. Dann versuche ich schon ein bisschen nachzuhaken. Besser klingt's, wenn jemand sagt, Hauptsache gesund und zufrieden. Schon mal besser, gell? Aber manche sagen auch, Hauptsache zufrieden und dankbar. Aber reicht es schon? Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, vor allem für uns Christen. Gibt es mehr als Dankbarkeit? Und genau dieser Frage wollen wir nachgehen.
Ich möchte euch einladen, mit mir zu beten. Herr Jesus, hab du Dank, dass wir ja, so viel Grund haben, dir zu danken. Hab du Dank, dass du uns diese Woche hindurch begleitet hast, dass du bei uns warst, dass du uns geholfen hast und dass du uns mit allem versorgt hast, was wir brauchen. Hab du Dank für das schöne Wetter, für den Sonnenschein, was wir jetzt auch genießen nach der langen kalten Zeit. Und hab du aber auch Dank für den Regen, den unser Land und der Boden auch so dringend braucht. Danke, dass du weißt, was gut für uns ist und dass du uns einfach versorgst und dass wir wissen dürfen, dass du mit uns durchs Leben gehst. Und danke auch jetzt einfach für diesen Sonntag, dass wir heute nicht schaffen müssen, dass wir Zeit haben, Zeit, um Gemeinschaft zu haben untereinander und Zeit auch auf dich zu hören, Herr Jesus. Und dir möchten wir jetzt auch unser Herz aufmachen, dass dein Wort in unser Herz fallen kann. Und ich möchte dich für jeden von uns bitten, dass du uns jetzt innerlich ruhig machst und dass du uns einfach auch wache Sinne schenkst, dass du uns offene Ohren schenkst, dass wir wirklich auch recht hinhören und dass du uns jetzt das Wort schenkst, was mir heute Abend ganz persönlich jeder von uns braucht. Du möchtest uns ansprechen und wir möchten recht hinhören. Hab du Dank, dass wir wissen dürfen, dass du da bist und dass du Gemeinschaft haben möchtest mit uns. Und danke, dass wir diesen Christustreff beginnen dürfen in deinem Namen, im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Wie kann Gott das zulassen, dass die Sonne über alle Menschen ihr Licht verströmt, dass Regen die Erde feuchtet, dass Pflanzen aufwachsen und Blumen blühen, dass Bäume leben und Früchte bringen, dass Vögel und Insekten durch die Luft schwirren, Fische das Wasser beleben und Menschen und Tiere die Erde bevölkern? Wie kann Gott das zulassen? Dass Mann und Frau sich in der Liebe erkennen, dass Kinder geboren werden, dass sie aufwachsen, dass Augen sehen, dass Ohren hören, Hände tasten, Menschen miteinander sprechen können? Wie kann Gott das zulassen, dass Menschen denken und arbeiten, ruhen und spielen, lustig sein und lachen können, laufen und hüpfen? Dass sie Bilder malen und anschauen können, Musik machen und anhören, Bücher schreiben und lesen, Häuser bauen und bewohnen können. Wie kann Gott das zulassen, dass es Jahreszeiten und Festzeiten gibt, Saat und Ernte, Himmel und Erde, Land und Meer, Berge und Täler, Flüsse und Meere, Wege und Ziele gibt? Wie kann Gott das zulassen, dass wir atmen und essen, singen und tanzen, nehmen und geben, festhalten und loslassen, forschen und erkennen, planen und aufbauen können? Wie kann Gott das zulassen, dass die Erde von der Sonne so weit entfernt ist, dass Leben gewärmt, aber nicht verbrannt wird? dass sich die Erde um sich selber dreht, damit Tag und Nacht, Licht und Dunkel entstehen, dass die Erdachse um 23 Grad geneigt ist, damit es 4 Jahreszeiten gibt? Wie kann Gott das zulassen, dass Menschen zu ihm kommen, mit ihm reden, unter seiner Obhut Zuflucht finden und für ihre Sünden Vergebung empfangen und heil werden können? Wie kann Gott das zulassen, dass sein Sohn Jesus Christus für uns lebt, leidet, stirbt, aufersteht und wiederkommt, damit wir nach einem erfüllten Leben hier, an einem ewigen Ort dort, mit ihm das Leben teilen dürfen? Warum lässt Gott das zu? Haben wir schon einmal andersherum gefragt? Ist es nicht so, erst wenn wir mit scheinbar sinnlosem Leid konfrontiert werden, wenn wir böse Zeiten erleben, kommt uns die Frage in den Sinn, wie kann Gott das zulassen? Viel zu spät. Es ist ja nicht nur die Frage der Dankbarkeit in unserem Leben dafür, dass Gott uns offensichtlich so viel Gutes erfahren lässt, sondern auch die Frage, wie kann ich in einer dankbaren Haltung Gott gegenüber leben? Wie kann ich Gott meinen Dank erweisen? Dankbar sind nach meiner Beobachtung viele Menschen. Aber leben sie ihre Dankbarkeit auch Gott gegenüber? Und wie kann diese aussehen? Es gibt im Lukas-Evangelium eine eindrückliche und zugleich erschütternde Geschichte, die Jesus erlebt hat. Und Jesus geht genau auf diese Frage ein. Lukas 17. Und es begab sich, als Jesus nach Jerusalem wanderte, dass er durch das Gebiet zwischen Samarien und Galiläa zog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und da er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm: Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Jetzt mal ehrlich, glauben Sie im Ernst, dass nur der eine, der nach seiner Heilung zu Jesus zurückgekehrt ist, dass nur der dankbar gewesen ist? Ich nicht. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass die anderen 9 Männer undankbare Gesellen waren. Sicher haben sie alle zunächst ihren Augen nicht getraut, als ihr Fleisch am Körper keine stinkenden Wunden mehr hatte, als kein Eiter mehr herauslief, als die Fliegen nicht mehr aufs klaffende Fleisch sitzen konnten. Das kann einen doch nicht unberührt lassen. Da geht man doch nicht einfach zur Tagesordnung über. Todeskandidaten waren sie. Todeskandidaten waren sie. Ausgestoßen. Das Essen hatte man ihnen irgendwo auf freiem Feld hingestellt, ist schnell weggerannt, bevor sie, die Aussätzigen, es sich abholten. Zu ihrem Ort des Todes hatte niemand Zutritt, nur die Priester. Als Vertreter der Gesundheitsbehörde stellten sie den Gesundheitspass bzw. den Totenschein aus. Und wenn die Leprakranken mal in die Nähe des Dorfes kamen, mussten sie in schreiender Weise auf sich aufmerksam machen: Unrein, unrein, haben sie geschrien, oder sonst irgendwie einen Lärm veranstalten, damit ihnen niemand versehentlich zu nahe kam. Gezeichnet vom Schicksal, abgestempelt, ausgestoßen, lebend, tot. Und da soll bloß einer von den 10 dankbar gewesen sein? Unvorstellbar. Aber nochmal einen Schritt zurück. Wohl an den Baracken oder an der Höhle dieser Aussätzigen führte der Weg Jesu nach Jerusalem vorbei. Jesus macht keinen Bogen drumherum. Er schaut nicht weg und beschleunigt auch nicht seinen Schritt. Jesus geht ganz bewusst an die Orte des Grauens, der Angst, der Erschütterung und des Todes in dieser Welt. Er ist nicht der hygienisch verpackte Megastar, der mit lieblichen Worten Menschen an der Nase herumführt. Der Sonntagsreden schwingt und die Leidenden in dieser Welt mit einer kleinen Mitleidsträne zu trösten versucht. Er geht nicht vorüber, schaut nicht weg, sondern hört auch auf unser leises Weinen und spricht hinein in unser Herz. Als Jesus in die Nähe der Aussätzigen kam, da gab es einen Zusammenprall zwischen Leben und Tod. Und genau solche Begegnungen sucht Jesus. Da muss er hin, da muss etwas geschehen. Da will der Lebensfürst und der Todesbezwinger seine Macht beweisen und dem Leben zum Sieg verhelfen. Und so hat er auch ein offenes Ohr für die 10 todgeweihten Männer. Er hat Heilung für die lebend Toten. Wir wissen nicht, wie sie auf die Idee kamen, den vorüberziehenden Jesus um Hilfe anzurufen. Sicher, seine Heilungen waren im ganzen Land bekannt geworden. Und warum sollte er nicht auch nach ihnen schauen? Warum sollten sie es nicht auch mal versuchen? Aus der Ferne schrien sie im Chor: Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Geht und zeigt euch den Priestern. Das war das Einzige, was Jesus sagte. Und die Männer ließen sich das nicht zweimal sagen. Sie wussten, was das bedeutet, auch wenn sie in dem Moment noch keine Veränderung an ihrem Körper wahrgenommen haben. Sie gehorchten und indem sie hingingen, wurden sie gesund. Wurden sie rein, ist Heilung geschehen. Auf das Wort Jesu hin und indem sie ihm gehorsam waren. Das Unmögliche ist möglich geworden. Sie waren aus den Klauen des Todes gerissen. Ihr Leben konnte noch einmal beginnen. Und glauben Sie mir, die waren heilfroh und haben getan, was man zu tun hatte, wenn man von Aussatz rein wurde. Ausführlich beschrieben in 3. Mose 14. Eine kostspielige Opferprozedur. Aber für Leute, die das erlebt haben, eine Selbstverständlichkeit. Nein, undankbar waren sie nicht. Aber sie sind nicht umgekehrt. Sie setzten dankbar ihr altes Leben ohne Jesus fort. Hauptsache gesund. Merken wir, Jesus lamentiert nicht darüber, dass die 9 undankbare Gesellen waren. Nein, er ist zutiefst betrübt, weil sie nicht umgekehrt sind und Gott nicht die Ehre gegeben haben. Ich frage uns heute Abend, was bewirkt das in unserem Leben, wenn wir nach einer schwierigen Operation wieder aus der Narkose aufgewacht sind? Was bewirkt das in unserem Leben, wenn Jesus uns bei einem Verkehrsunfall bewahrt hat? Was bewirkt das in unserem Leben, wenn wir Gott in einer ganz schwierigen Sache um Hilfe angerufen haben und er hat geholfen? Was bewirkt das in unserem Leben, wenn wir durch ein tragisches Unglück aus unserem Alltag gerissen werden und Jesus uns anzieht, uns begegnet und zu uns spricht? Glauben wir ihm? Lassen wir unser Herz von ihm berühren? Oder gehen wir nur dankbar zur Tagesordnung wieder über? Unser Bibelabschnitt heute Abend zeigt uns einen Mann, der es anders gemacht hat. Anders als die Neun. Ihm attestiert Jesus beim Adieu-Sagen: Dein Glaube hat dich gerettet. Was hat er anders gemacht? Erstens, er kehrte um. Das haben wir ja schon festgestellt. Eigentlich nichts Besonderes. Alle 10 haben doch in ihrem Leben eine Kehrtwende um 180 Grad erlebt. Nichts war mehr wie vorher. Auf jeden Fall eine Riesenfreude. Die Frage ist, wem oder was wende ich mich zu, wenn mein Leben eine so gravierende Wendung genommen hat, wenn Gott so in mein Leben eingegriffen hat? Da braucht es nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, was die 9 nach ihrer Gesunderklärung durch den Priester, noch bevor sie die Opfer im Tempel darbringen konnten, getan haben. Nach Hause zu Frau und Kindern. Die werden Augen machen. Ein Fest im Kreis der Familie mit einer ungeheuer dankbaren Tischrede. Endlich wieder arbeiten können, mal im Geschäft vorbeischauen. Wie geht's eigentlich im Geschäft? Schnell zur Verlobten, nun können endlich Heiratspläne geschmiedet werden. Jetzt aber durchstarten, vielleicht kann ich in der Rente noch so manche Reise mit meiner Frau machen. Vielleicht schaffe ich als Jugendlicher auch noch den Schulabschluss. Die Gruppe der 10 löst sich auf. Sie rennen auseinander, vielleicht geht der eine oder andere aber auch schockiert, nachdenklich, betroffen seinen Weg weiter. Doch das Unverständliche, nur einer bleibt stehen. Er kann es im Kopf nicht fassen. In Ruhe versucht er zu überlegen, was eigentlich geschehen ist. Vorher wie lebend tot und jetzt gesund, kerngesund, neu geschenktes Leben. Seine Gedanken wandern zurück zu Jesus. Er hat mein Rufen, mein Schreien gehört. Ich nannte ihn Meister. Ja, er hat meine Krankheit gemeistert. Ich muss zurück zu ihm. Der Gedanke an Jesus macht ihm Beine. Für Sekunden denkt er nicht mehr an seine neue körperliche Verfassung. Er denkt nur noch an Jesus. Aus der Wende in seinem Leben ist eine Kehrtwende zu Jesus geworden. Sicher hätte er auch einen Ort gehabt, wo er hätte hinspringen können. Vielleicht eine Frau, eine Familie, Eltern oder ein Geschäft. Keine Ahnung. Für ihn war jetzt aber nur einer wichtig: Jesus. Sein Meister, sein Retter, sein Arzt, sein Herr. Zuerst Jesus. Wer begriffen hat, wer Jesus ist, der kennt nur eins: zuerst Jesus. Das hat der eine anders gemacht. Was hat er noch anders gemacht? Zweitens, er pries Gott mit lauter Stimme. Das hätte er auch mit anderen zusammen in der Synagoge seines Heimatortes machen können oder zum Tempel in Jerusalem. Da hätte er auch singen können. Aber nein, er kehrt zu Jesus zurück und er pries Gott mit lauter Stimme. Das war kein leises Genuschel. Auch nicht ein verlegenes Genuschel. Kein leises Halleluja im verschlossenen Kämmerlein. Kein, oh Gott sei Dank. So nebenbei. Das war kräftigstes Gotteslob an die richtige Adresse, öffentlich und nicht mit vorgehaltener Hand. Wie sparsam, wie leise, wie zurückhaltend, wie vorsichtig sind wir oft im Gotteslob, obwohl wir, wenn wir unser Leben einmal so durchgehen, von heute bis wir uns denken können, zurück, ob wir da nicht auch tatsächlich so viel zum Danken Gott gegenüber haben wie der Geheilte? Die Frage ist immer, was ist unser nächster Gedanke, wenn es bei uns ein großes oder kleines Wunder gegeben hat? Jesus der Herr, der Sieger, der Retter oder wie dankbar bin ich doch, dass ich wieder dieses oder jenes tun kann. Morgens aufstehen. Habe ich nur ein warmes Gefühl in der Herzgegend, wenn Gott in mein Leben eingegriffen hat? Oder riskiere ich meine Stimme, meine ganze Person in aller Öffentlichkeit, indem ich Gott, indem ich Jesus die Ehre gebe? Schlage ich einfach ein neues Kapitel in meinem Leben auf, lebe dankbar und fröhlich drauf los, wenn Jesus mich aus einer Traurigkeit oder einer inneren Lähmung herausgeführt hat oder mir meine Schuld vergeben hat? Oder zieht es mich näher zu ihm hin? Binde ich mich stärker an Jesus? Wird die Freundschaft mit ihm tiefer? Sicher spielt bei Operationen die Kunst des Arztes eine Rolle. Sicher kann man nach einem Verkehrsunfall rekonstruieren, warum es für einen selber so glimpflich abgegangen ist. Wir können so viel logisch und auch vernünftig und leiseträterisch erklären, dass fürs Gotteslob keinen Platz mehr bleibt, obwohl wir genau wissen, dass wir Todeskandidaten waren. Ich will mir das aus dieser Geschichte tatsächlich merken. Er kehrte um und pries Gott mit lauter Stimme. Er wollte und konnte in Anbetracht der Geschehnisse gar nichts anderes tun. Und immer noch die Frage, was hat der eine anders gemacht als die neun? Das dritte. Er fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen. Wer denkt, das sei lediglich orientalische Überschwänglichkeit dieses Mannes gewesen oder eine enthusiastische Überreaktion auf das, was er erlebt hat, der irrt. Der Mann hat begriffen, wer Jesus ist. Wie vor einem König wirft er sich nieder auf den Boden, wendet schamvoll sein Angesicht zur Erde und sagt damit: Du bist mein Herr, ich gehöre dir. Ich unterstelle mein Leben dir, ich will dir dienen. In diesem Moment steht nicht seine wiedererlangte Gesundheit im Vordergrund, sondern allein das: Jesus, du bist der Herr, heilig und gerecht. Ich bin ein Sünder, aber ich gehöre dir mit Haut und Haaren. Wenn wir das doch auch begriffen. Wenn Gott wunderbar an uns handelt, dann ist das nicht Ausdruck unserer Größe und Würde, wie prächtig und großartig wir sind. Der Geheilte wusste, ich habe das gar nicht verdient. Er hatte zwar Jesus um Hilfe angerufen, aber jetzt wird ihm klar, dass alles nur Gottes Erbarmen, Gottes Geschenk, Gottes Güte, Gottes Gnade war. Geschenk, sonst gar nichts. Und so lässt er es sich nicht nehmen, dass er Jesus zu Füßen fällt. Herr, ich gehöre jetzt dir. Ich will dir dienen. Das hat mich zum Beispiel schon immer an der Schwiegermutter des Petrus fasziniert. Jesus heilte sie vom Fieber, nachzulesen in Matthäus 8. Sicher kein leichtes Fieber, so 37,5, ein bisschen Schnupfen und ein bisschen Husten, sondern gefährliches Fieber, so wie man es dort im Vorderen Orient dann auch hatte. Und wie heißt es dann von ihr? Und sie diente ihm, sie diente Jesus. Man kann sagen, nichts Außergewöhnliches, sie hat halt bei der Bewirtung der Gäste mitgeholfen, also die Schwiegermutter des Petrus. Und doch ist es bezeichnend, dass dies ausdrücklich erwähnt wird. Und sie diente ihm. Die Frau war eben nicht nur irgendwie froh und dankbar, dass sie jetzt wieder krabbeln konnte und dass sie wieder arbeiten konnte, sondern sie zeigte ihre Dankbarkeit ganz konkret dadurch, dass sie sich Jesus unterstellte und ihm diente. Was bewirkt das in unserem Leben, wenn wir Gottes Eingreifen, die Hilfe Jesu, seine Liebe, sein Dienen erfahren haben, wendet sich unser Herz denn wirklich ihm zu? Zieht es uns näher zu Jesus hin? Bindet uns das fester an ihn? Wird dadurch unser Gotteslob lauter? Führt uns das zu größerer Dienstbereitschaft? Herr, zeige mir ganz konkret, was ich für dich tun kann. Verändere das die Prioritätenliste in unserem Leben zugunsten unseres großen Herrn, er wirklich an erster Stelle. Zum Schluss wollte man in der Geschichte von den 10 Aussätzigen Bilanz ziehen. Wie erfolgreich Jesus letztlich in seinem Wirken war, dann müsste man ganz nüchtern feststellen, 1-9. 9 hielten es offensichtlich nicht für nötig, zu ihm zurückzukehren. Nur einer vertraute sein Leben Jesus an. Mehr als ernüchternd. Doch dass wir es klar sehen, in dieser Geschichte geht es nicht um Erfolg oder Misserfolg des Wirkens Jesu, sondern um die Rettung, die Heilung von uns Menschen und dass Menschen Gott die Ehre geben. Und da steht es fatalerweise eben auch 1-9. 9 waren wieder gesund und putzmunter, aber dennoch verloren. Das ist die große Enttäuschung Jesu. Sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Nicht, dass Jesus ihnen die Heilung nicht gegönnt hätte, aber er will mehr. Ein Heilsein durch und durch, ein Leben im Frieden mit Gott, ewiges Leben. Viele Menschen bleiben auf dem Weg der Heilung auf halber Strecke liegen. Zu dem einen, der zurückgekehrt und vor ihm niedergefallen war, sagt Jesus: Steh auf, geh hin, dein Glaube, das Vertrauen zu mir hat dich gerettet. Er hat das Gleiche erlebt wie seine Kollegen, aber Jesus sagt: Dein Glaube hat dich gerettet. Wer sich im Glauben an Jesus hängt, der ist gerettet. Der ist ein Kind Gottes. Der Glaube, der zu Jesus zurückkehrt, zu ihm allein, der macht's. Wenn der Dank an Jesus meine Beziehung zu ihm vertieft, mich näher zu ihm bringt, dann ist mir wirklich geholfen. Dann bin ich gerettet für ewig. Dann bin ich nicht nur irgendwie dankbar in meinem Leben, sondern dann gebe ich Gott die Ehre. Und jetzt noch ein Gedicht oder was auch immer von Lothar Zenetti. Ein Gedicht, in dem deutlich wird, wie verschwenderisch die Liebe Gottes ist und wie er uns selber in die Dankbarkeit ihm gegenüber hineinziehen will. Einmal wird uns gewiss die Rechnung präsentiert für den Sonnenschein und das Rauschen der Blätter, die sanften Maiglöckchen und die dunklen Tannen für den Schnee und den Wind, den Vogelflug und das Gras. Und die Schmetterlinge für die Luft, die wir geatmet haben und den Blick auf die Sterne und für die Tage, die Abende und die Nächte. Und ich füge hinzu, für Heilungen und Bewahrungen. Einmal wird es Zeit, dass wir aufbrechen und bezahlen. Bitte die Rechnung. Doch wir haben sie ohne den Wirt gemacht. Ich habe euch eingeladen, sagt er und lacht, soweit die Erde reicht. Es war mir ein Vergnügen. Und ich füge hinzu, wohl dem, der es frühzeitig erkennt und Gott die Ehre gibt. Amen. Ja, lieber Herr, manchmal ist das mit der Technik so ein Problem und sie schlägt uns ein Schnippchen und trotzdem dürfen wir singen zu deiner Ehre und du siehst das Herz an. Und du hast uns jetzt heute Abend an Orte und Punkte in unserem Leben geführt, wo du eingegriffen hast, wo du Wunder getan hast und jeder von uns könnte erzählen. Und die Frage ist, was hat das bei uns bewirkt? Danke, dass du die Gemeinschaft mit uns suchst, dass du uns mehr von dir geben willst und dass wir nicht weglaufen, wenn du uns Gutes getan hast. Dass wir nicht zur Tagesordnung übergehen, sondern uns von dir noch mehr beschenken lassen. Und gib, dass wir auch diese Frage ernst meinen. Was können wir für dich tun? Dass wir gerne dir dienen, dass wir nicht nur äußerlich vor dir einen Kniefall machen, sondern dass wir tatsächlich im Alltag erkennen und sehen, wie wir dir dienen können, dir Ehre machen können und wie Menschen durch uns auf dich aufmerksam werden können. Auch durch unsere Ausstrahlung, durch unsere Dankbarkeit, durch unsere Freude, durch das, wie du unser Leben verändert hast. Danke für diese eindrückliche Geschichte, die in deinem Wort weitergegeben wurde und die du selber erlebt hast. Auch mit der ganzen Enttäuschung, die da drin steckt. Wir bitten dich, auch für unsere Kreise, wir bitten dich für unsere Gemeinden, für unsere Kirche, dass du selber aufwächst und zu dir rufst und dass wir herausgenommen werden aus all dem, was so selbstverständlich ist und dich tiefer erkennen und dir nachfolgen. Danke für diesen Abend. Danke für dein Wort und danke für deine große Liebe und dass du gerade mit dieser großen Liebe uns auch in die neue Woche begleitest. Amen.
Wir beten noch gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Danke, Herr, dass das stimmt. Und dass wir uns in deinen Armen bergen dürfen. Auch für die neue Woche. Und so nehmen wir das aus deinem Mund, wenn du sagst, ich segne dich. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.